So, ja, vielen Dank fürs Kommen. Ist schön, dass ich meine Keynote halten darf. Vielen Dank an die SIGINT. Das letzte Mal, als mich jemand zu einer Keynote eingeladen hat, haben sie die dann auf 16 Uhr verlegt, als sie gemerkt haben, wen sie eingeladen haben. Also, wie schon gesagt, ich habe mich nicht so ganz an das Bugs, Pranks and Insecurities gehalten. Von Pranks halte ich nicht so viel, verstehe ich auch nicht so viel. Insecure bin ich selber. Also konzentriere ich mich heute mal ein bisschen auf die Bugs. Damit kenne ich mich ein bisschen besser aus. So, prinzipiell ist es ja so, Security könnten wir eigentlich wirklich einfach haben. Das ist keine große Wissenschaft. Wir können einfach dahergehen, wir bauen nur noch fehlerfreie Software. Die macht dann einfach genau, was sie soll. Dann haben wir flächendeckende Authentifizierung. Das heißt, wir wissen immer von jedem Paket, wem es gehört. Wir haben ein allumfassendes Interface-Format, also wenn Gerät A mit Gerät B reden will, dann nimmt es dieses Interface-Format und sie verstehen sich auf jeden Fall. Wir kippen ein bisschen Krypto drauf, ist immer gut. Wir machen Authorization rein, das ist ganz nützlich, aber eigentlich ist es ein Management-Problem, insofern müssen wir uns darum nicht kümmern. Und Verfügbarkeit, das Thema haben wir gelöst, weil jetzt haben wir ja Clouds. So, sind wir fertig, können wir gehen. Fangen wir mal an. Wo kriegen wir denn diese Komponenten her? Also, fehlerfreie Software, naja, fast. Also, aus Security-Sicht haben wir ja da noch so ein paar Probleme in Software. Format-String-Vulnerabilities, Buffer-Overflows, Integer-Bugs, Race-Conditions. Das sind alles so Sachen, die können wir eigentlich der Sprache an die Backe nageln. Können wir sagen, wisst ihr was, irgendwie, das hängt schon ein bisschen mit der Sprache zusammen, die wir da verwenden. Dann gibt es so Interface-Fehlerklassen, so Directory-Traverse und so. Da soll sich doch bitte das Betriebssystem drum kümmern. Beziehungsweise bei Sachen wie Command-Execution, das soll es bitte nicht tun. Dann gibt es so zwei kleine Bereiche, die ignorieren wir mal für einen Moment. Das ist so Cross-Site-Scripting, Denial-of-Service, weil die sind ein bisschen schwammig. Und so die anderen Fehlerklassen, da braucht man einfach einen Schuldigen. Also, ne, Authentication Bypass, das ist einfach Vollidioten. Hallo, was soll das? Und ja, da ist man einfach für haftbar. So, wenn wir jetzt mal uns die Sprachen angucken, wo wir so Buffer Overflows und sowas loswerden könnten, was hätten wir denn da? Also, wie wäre es denn mit Java? Haben wir keine Buffer Overflows drin? Oder halt eine von den ganzen .NET-Sprachen, die es so gibt? Oder Python, oder Ruby, oder Dylan. Ja, Andreas, ich habe an dich gedacht. So, das wäre ja ganz nett, aber nee. Wir gehen immer daher und bauen alles in C. Warum? Naja, primär erstmal wegen der Geschwindigkeit. Ne? C ist ja deutlich schneller als irgendwie so interpretierte Sprachen, deswegen C ist cool. Wir brauchen genaueste Kontrolle. Also, das ist das Konzept irgendwie von dieser genauen Kontrolle in C und warum man das unbedingt so haben will, erschließt sich mir nicht so ganz, weil ich ja auch nicht bewusst jeden Moment denke, jetzt musst du einatmen, jetzt musst du ausatmen, jetzt musst du einatmen, jetzt musst du ausatmen. Wenn ich das machen würde, würde ich zu gar nichts anderem mehr kommen. Es ist ungefähr dasselbe, wenn man sein Speichermanagement selber macht. Vor allem ist es ein bisschen doof, wenn man dann wirklich mal trinken geht, irgendwie, oh ja, jetzt habe ich das Atmen vergessen, tot. Dann gibt es halt so dieses Argument, wir haben ja alles in C. Also unsere ganze Codebase ist C und unsere ganzen Entwickler sind auch nur C. Wir haben gar nichts anderes. Naja, das ist ja ganz nett, aber ich meine, man kann schon dazulernen und man kann auch einfach mal, wenn man neue Sachen macht, die in einer anderen Sprache tun. Es gibt den Punkt zu sagen, ey, C ist doch gar nicht so schlimm, wir müssen bloß den Compiler perfektionieren. Naja. Aber die eigentliche, wirkliche Wahrheit, die keiner einsehen will, ist, wir sind Männer, wir schreiben in C, wir können das. Totaler Blödsinn. 80-90% können das nicht. Also lasst es doch bitte bleiben. Also nehmt doch bitte eine Sprache, wo ihr euch nicht so sehr in den Fuß schießen könnt. Ich schreibe irgendwie seit 12 Jahren C, ich würde meinem C-Code nirgendwo in Production trauen. Niemals. Die Sache mit der Geschwindigkeit ist nämlich auch hinreichender Blödsinn. Wenn man sich das mal anguckt, das ist hier ein Vergleich zwischen so C++, C-Sharp und Java. würde man denken, naja, was vergleichen wir hier, einen Sportwagen gegen einen fettärschigen Golf? Aber tatsächlich, es gibt durchaus signifikante Unterschiede, so bei Mathe oder bei Listenoperationen. Aber prinzipiell sind die Abweichungen gar nicht so groß. Und mal ganz ehrlich, wenn man sich Performance-Probleme anguckt, ist es meistens der Grund, weil jemand über eine Liste einmal X und einmal Y iteriert und sich wundert, dass dieser Algorithmus einfach mal nicht performt und nicht, weil er das in C gemacht hat. Wahrscheinlich merkt das in C gar nicht, weil ihm vorher seine Listenimplementierung auf die Fresse fliegt. Diese Sache mit der Performance regt mich ehrlich gesagt richtig auf, weil es geht ja auch keiner daher und baut die Sicherheitsfeatures aus seinem Auto aus, damit es dann 3 km/h schneller fährt. Macht kein normaler Mensch. Gibt sicherlich Leute auf Jackass, aber die fahren damit nicht auf der Straße rum. Warum macht man das dann bei Software? Also ich kenne so Entwicklungsprozesse, wo Leute an hochkomplexen Kerneln bauen und da überall natürlich die Nebenläufigkeit berücksichtigen müssen und dann überall natürlich so Loks und Semaphoren einbauen müssen, damit das Ding sich nicht immer selbst zu Tode raced. Und wenn das dann fertig ist, dann gucken sie, wie lange es zum Booten braucht. Und wenn es zu lange braucht, dann kommt ein anderes Team und schmeißt die Loks wieder raus. Das geht so nicht. Das können wir nicht so weitermachen. Wenn man sich jetzt die gemanagten Sprachen anguckt, die ja eigentlich alle ein JIT haben mittlerweile, dann ist eine einzige Verbesserung, die ich in diesem JIT mache, eine einzige Sache, die ich vielleicht besser beweisen kann, wo ich jetzt einen Shortcut in meinem Typensystem machen kann, wo ich nachweisen kann, dass der auch funktioniert, beschleunigt alle Programme, ohne sie nochmal neu compilen zu müssen. Die werden einfach so schneller, for free. Wenn man dasselbe im C-Compiler macht, kriegt man meistens einen ganzen Sack voll neuer exploitbarer Fehler. Weil der Compiler dachte, oh, den Check kann ich aber rausoptimieren, muss doch keiner gucken, ob der Zeiger 0 ist. So, wenn ihr zum Beispiel mal guckt, was passiert ist, als Microsoft den GS-Switch eingeführt hat. Weiß jeder, was der GS-Switch macht? Wahrscheinlich nicht. Okay, also das ist ein Schutz gegen Buffer-Overflows auf dem Stack. Was die machen ist, die packen etwas, was man früher Canary genannt hat, also Kanarienvogel, auf den Stack, kommt hier aus dem Bergbau, ne, nimmt man immer einen Kanarienvogel mit rein, wenn das Vieh tot ist, dann geht man besser. Genau dasselbe macht man auf dem Stack, zwischen dem Buffer und der Return-Adresse packt man Random Value. Und bevor man aus der Funktion returnt, guckt man, ob die Random Value denn noch gut ist. Wenn da 41414141 drin steht, sagt man Mist und beendet das Programm. So, das heißt, da ist jetzt einfach so ein kleiner Check auf dem Stack, der Buffer Overflows vermeidet. Ein großer Softwarehersteller kommt zu mir, nachdem die diesen Switch eingeführt haben, kommt zu mir und sagt, weißt du was, wir haben da so Probleme in der Firma und du kannst mir vielleicht helfen. Wir haben den neuen Compiler in seinem Default-Setting mit GS ausprobiert und auf einmal läuft 30% unserer Software nicht mehr. Das heißt, Produktionssoftware funktionierte nur, während sie sich auf kritischen Datenstrukturen auf dem Stack rumgepinselt hat. Das ist schon ganz schön bitter. Und da kann auch der Compiler nichts dran fixen. Und außerdem, wenn ich irgendwie hinschreibe, ich bin blöd, dann kann der C-Compiler auch nichts dran machen, weil ich habe ja die volle Kontrolle. Es gibt auch Leute, die sagen, naja, das könnten wir jetzt mit Asserts regeln. Also, Assert, kennt jeder, ist ein Konstrukt in C, da sagt man, teste mal diese Bedingung. Wenn diese Bedingung nicht richtig ist, dann kill mal bitte das Programm. Assert gibt es aber nur, wenn man dem Compiler sagt, so, dies ist jetzt ein Debug-Compile. Die Idee dabei ist, dass man viele, viele Checks einbaut und dann in der Produktion schnelleren Code hat, weil man ja weiß, die Checks braucht man nicht mehr. Woher weiß man das? Das ist nicht testbar. Das heißt, übersetzt doch eigentlich nur, vor dem Bauen, und also vor dem Release im Debug-Build habe ich alle möglichen Checks drin. Alles, was ich bis dahin gefunden habe, fixe ich. Dann triggern die Checks nicht mehr. Ist ja wunderbar. Alles, was ich danach nicht gefunden habe, ist garantiert exploitbar, weil ich es jetzt nämlich nicht mehr überprüfe. Supi. Ich habe Code gesehen, wo Leute Paketparsing gemacht haben und die ganzen Integritätschecks des Paketes, so, Das Paket sagt, es ist 3 Megabyte lang. Habe ich denn überhaupt so viele Daten? Waren alle in Asserts drin, das heißt im Debug wunderbar, im Release, hallo Hacker, schick mal Paket, rabum. Ja, nicht so gut. Was wir davon hätten, wäre eigentlich ganz schön. Ne? Stellt euch mal vor, wir haben irgendwie einen anständigen Kernel, vielleicht sogar einen Mikrokernel, und alles, was über diesem Kernel rennt, ist in gemanagten Sprachen geschrieben. Die JITs und die VMs, die wir dafür benutzen, sind nahezu fehlerfrei. Also, wie wir sagen, zu Tode auditiert. Und das ganze Parsing läuft alles in gemanagten Code. Irgendwie, wir haben keine Memory Corruption mehr. Heißt, keine Buffer Overflows, völlig egal, wo der Buffer ist. Integer Bugs sind uns auch egal. Ja, wir müssten, wenn wir jetzt Java nehmen, vielleicht den Leuten sagen, dass sie ihre scheiß Spec mal fixen sollen. Denn die Java Virtual Machine Spec definiert, dass ein Überlauf eines Integers niemals zu einer Exception führen darf. Idioten. Sagen wir, das haben wir auch gefixt. Und wir haben auch keine Probleme mehr mit uninitialisierten Variablen, weil die Managed-Sprache sich ja darum kümmert, dass die Dinger immer initialisiert sind. Das wäre doch ganz nett, oder? Da hätten wir doch einen ganzen Haufen Probleme weniger. Kriegen wir aber nicht. Weil bei Performance jeder nach C schreit. Tut mir leid, das ist einfach so. Statt sich einfach mal eine anständige Maschine zu kaufen. Also ich wette, als Sun Java 1.0 entwickelt hat, war das bei denen auch echt performant. Die haben einfach das entsprechende Metall da rumstehen. Weil es schlicht keiner kapiert, auch den Zusammenhang zwischen Security-Bugs und der Sprache, in der ich meinen Kram schreibe, keiner kapiert. Es gibt tatsächlich Leute, habe ich neulich gelernt, die professionell Fuzzing für gegen in Java geschriebene Applikationen anbieten. Extrem sinnvolle Nummer, weil Fuzzing ist eigentlich dafür designed, Speicherkorruption zu finden, die es in Java nicht hat. Oder weil man einfach mal OOP lernen müsste. Das ist ein Riesendrama. Also, wenn ihr mal mit Flash-Entwicklern redet, sollte das mal vorkommen. Nehmt euch was zu trinken mit und fragt sie dann mal, ob sie ActionScript 2 oder 3 machen. Über 90% werden sagen, ActionScript 2 ist total geil, 3 verstehe ich nicht. Bei ActionScript 2 ist so ein Draufklicken, na so ein bisschen wie Basic, ne? Draufklicken, sagen, wenn hier einer draufgeklickt hat, mach mal Pling. ActionScript 3 ist JavaScript, das heißt, es ist OOP. Das heißt, man müsste für so einen Button mal so ein Objekt erstellen und da mal einen Händler hinterlegen. Dafür müsste man aber das ganze Konzept dahinter verstanden haben. Das ist schwierig. Und weil viele Leute eigentlich denken, dass es doch heute eigentlich alles ganz okay ist und wir das schön ruhig weiter in C machen können. So, haben wir geklärt, wo wir das mit den sicheren Sprachen herkriegen. Was machen wir jetzt mit der Authentifizierung? Die brauchen wir ja auch noch. Da haben wir ja zum Glück unsere Regierungsstellen, die kümmern sich drum. Weil eigentlich ist Authentifizierung dasselbe wie Security. Muss man sich mal ein bisschen in der Real World umgucken. Alles, was man haben will, ist Haftung. Man kann sich nicht gegen sämtliche Dinge, die einem anderen antun können, absichern. Ist nicht. Oder ist auf jeden Fall sehr unbequem. Das heißt, wenn jemand etwas macht, dann sollte das Folgen haben. Wenn jemand etwas machen kann, was er nicht machen soll und es hat keine Folgen, ist das scheiße. Damit es aber Folgen haben kann, muss er identifiziert werden. Das ist gewöhnlich so. Und eine erfolgreiche Identifikation ist genau der Nachweis, dass die Identifikation richtig war. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Warum ist denn hier kein Foto drauf? Und das nennen wir dann Authentifizierung. Das ist genau der Punkt in der Authentifizierung, ist ein Nachweis einer Identität. Wenn ich die Identität habe, dann kann ich für alles haftbar gemacht werden. In the real world wollen wir ja alle Haftung haben. Also wenn irgendjemand hier jetzt reinlatscht und dem Andreas den Hals umdreht, ja, ist kein großer Typ, der schafft nur dich. Dann wollen wir eigentlich den festhalten, rausfinden, wer er ist und ihn dafür verknacken, richtig? Ne? So, warum wollen wir das denn online nicht? Ist doch mal eine valide Frage. Na, das geht damit los, dass wir das in der Real World eigentlich nie hatten. So richtig Anonymität hatten wir nicht. Und diese Anonymität, die es online gibt, ist etwas, was jetzt auch normale Menschen entdecken, eigentlich eine ganz spannende Chance. Kann man nämlich mal Sachen machen, die man sonst nicht machen würde. Zum Beispiel Porn. Machen, nicht nur gucken. Zum Beispiel Leute finden, mit denen man irgendwelche sexuellen Ideen mal ausprobieren kann. Dann stellt man fest, finde ich scheiße. Naja gut, dann eben nicht. Aber man kann es halt mal ausprobieren. Ich denke irgendwie, die Online-Anonymität hat deutlich mehr zur sexuellen Revolution beigetragen als alles vorher. Naja, ist doch so, ne? The military built the internet, porn made it big. Also was denkt ihr denn, warum wir alle ADSL haben, 30 Megabit downstream? Hat ja einen Sinn. Man muss die Regeln für das Leben in anonymen Gruppen schon lernen. Am Anfang hat man Verluste, weil man am Anfang verarscht wird von Leuten, die die Regeln schon kennen. Also, ne, falls ihr das Zeichen nicht kennt, das ist international für Arschloch. So unangenehm das ist, so nützlich ist es dann, wenn man das gelernt hat, sich da zu bewegen und sich da auch zu benehmen. Ne? Es gibt auch so heutige Alpha-Blogger, die dafür berühmt sind, sich nicht online benehmen zu können. So punktuelle Authentisierung reicht völlig. Für eine Zahlungstransaktion sehe ich das durchaus ein, dass der das Gegenüber wissen möchte, wer ich bin. Aber eigentlich auch nicht so richtig. Eigentlich müsste das Gegenüber nur rausfinden, ob ich ihm denn jetzt das Geld gebe. Dafür sind zum Beispiel anonyme Kreditkarten wundervoll. Ja, so sieht es halt aus, das habe ich gefunden. So, das heißt aber auch, liebe Leute, dass die Security online deutlich besser sein muss als die in Real World, damit wir nämlich uns Anonymität leisten können. In Real World haben wir die nicht, weil wir uns keine anständige Security hinbauen können. Wenn jemand einen Stein an den Kopf eines anderen Menschen wirft und dieser daran verstirbt, nennt man das Mord. Und das hat meist umfangreiche Folgen, es sei denn, ich bin Thüringens Präsident. Wirft man einem Server ein Paket gegen und das Ding fliegt ab und stirbt, nennt man das Denial of Service. Geht man eigentlich nicht für in den Knast. Wenn wir verhindern können, dass dieser Server an diesem Paket stirbt, das heißt, diesen Angriff schlicht invalidieren können, dann haben wir Security, weil dann können wir uns Anonymität leisten, dann können wir nämlich diesen Server weiter ohne Authentication fahren und jeden allen Scheiß dagegen schmeißen lassen. Sollen sie doch machen, ist uns doch wurscht. Funktioniert doch noch. Das heißt, am Ende vom Tag arbeiten wir mit Security daran, diese Anonymität, die wir haben wollen, zu beschützen im Internet, weil wenn wir es nicht hinkriegen, dann brauchen wir Authentication, dann brauchen wir nämlich Haftung. Das ist genau die Alternative. Entweder wir kriegen es hin oder wir lassen es die Leute fixen, die das sonst auch immer für uns tun, lieben Gesetzgeber, dann können wir auch weiter in C programmieren. Ja, dann haben wir aber sonst auch nichts gekonnt. Das haben übrigens schon einige gemerkt, also zum Beispiel ISPs. Wenn man sich mal diese BGP-Takeover-Angriffe anguckt, ne? Man geht ins Internet, holt sich einen BGP-Link, announced ein more specific prefix eines Netzes, was man gerne übernehmen will und zack, ich bin Yahoo oder so, wie auch immer ich sein will. Das kann man weltweit machen. Die ISPs wissen das auch alle, die sind ja nicht dämlich. Und die überwachen BGP-Routing sehr genau mit der Frage, wer baut denn da gerade Scheiße? Weil die das nämlich so sehen, wir haben ein anonymes Internet, wir haben ein Internet, in dem sie nur für den Transport zuständig sind und wenn da einer ein more specific prefix announced, ist das Scheiße, aber wer eigentlich schuld ist, ist der Depp, der es ihm geglaubt hat. Und der kriegt jetzt erstmal Ärger. Macht Sinn, die kümmern sich nämlich einfach darum, dass das im Netz so bleibt. Sie könnten auch einfach Authentication verlangen. MD5, TCP, BGP gibt es schon seit Ewigkeiten. Könnten Sie einfach sagen, hier, wir tauschen jetzt alle unsere Keys aus und jetzt redet nur noch der mit uns, mit dem wir den Key ausgetauscht haben, wollen die gar nicht machen. So, dann brauchen wir ja noch perfekte Schnittstellen, wenn wir uns daran erinnern. Das funktioniert ja meistens auch total super. Problem ist, eine Schnittstelle ist einfach inhärent schwierig. Das ist eigentlich der meist erfolglose Versuch, dem Gegenüber beizubringen, was man eigentlich will. Klappt fast nie. Also falls hier jemand Jura studiert hat oder einen Lebensabschnittsgefährten hat, kennt er das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Noch schlimmer wird es, wenn man sich versucht, in einem Committee zu einigen, wie man jetzt die Kommunikation macht. Dann kommt so Kram raus wie ITU oder GSM-Standards oder so ein Zeug, das ist alles ganz schrecklich. Die Schnittstellen sind einfach nie richtig. Das ist ein inhärentes Problem. Wenn sie zu wenig Information transportiert, dann geht jeder daher und friemelt die restliche Information, die er damit packen wollte, noch irgendwie mit rein. Dafür gibt es Encoding. Wenn sie zu viel Information transportiert, so denken wir an, kennt jemand die WAP-Protokolle? Wo man ungefähr 800 Zeilen lang am Parsen ist, bis man rausgefunden hat, dass der Ping gesagt hat. dann guckt jeder blöd und sagt, was soll denn das? Dann werden die Protokolle vereinfacht und dann go to 1. Hat man wieder das andere Problem. So daneben XML ist, wenn man es richtig macht, ist es gar nicht mal ein schlechter Ansatz. Man sagt dem anderen, guck mal, so kompliziert ist das, was ich dir jetzt schicke und hier kommt's. Dazu müsste man es aber natürlich entsprechend benutzen, was keiner macht. Schönes Dan Gier-Zitat, if war isn't the answer, XML is neither. So, wie das schief geht, wenn man das mit den Schnittstellen vermeiert, sieht man wunderschön bei HTTP. Warum müssen wir denn eigentlich genau alles über HTTP transportieren? Ist doch echt schade um diese 65.534 anderen Ports. Die haben wir ja noch frei. Antwort A, weil irgendwer irgendwann mal gesagt hat, Firewalls sind Sicherheit. So, in den Zeiten so vor der Jahrtausendwende hatten wir alle unseren Spaß, S-Admin-D und so weiter und massenhaft Kisten geowned. Und dann hat man gesagt, hey, schaltet doch mal eure Services ab. Oh, da müsste man ja wissen, was man wofür braucht. Das ist blöd. Dann stellt doch so eine Kiste davor, die irgendwie nichts durchlässt. Oh, Netzwerker, nichts durchlässt, klar, geil, Router, pfff. So. Management, scheiße, wo ist der Porn hin? Pass mal auf, mach mal die Kiste wieder an und sag hier nur Port 80. So, und das haben wir jetzt rumstehen in der ganzen Welt. Die andere Seite, warum HTTP so ein wunderschönes Beispiel von verkackten Schnittstellen ist, ist die Schnittstelle selber. Ja? Die Leute denken, wenn alle HTTP machen, mache ich halt auch HTTP, dann kann ich mit denen auf jeden Fall reden. Ja, fast. Und die Leute dachten sehr lange, wenn ich es lesen kann, dann kann ich das auch implementieren. Also so 2001, 2002 rum, wenn irgendjemand kam und meinte, wir haben da einen selbst implementierten Webserver, Pwned. Sofort, brauche ich gar nicht drauf gucken. Das ist nämlich nicht so einfach. Aber die Leute denken es, weil sie es halt lesen können. So, Protokollstack. Was haben wir denn eigentlich heute? Ne? Also, CSMA/CD. Wer ein bisschen Background in Networking hat, ja, es gab da auch mal deterministische Layer 2 Protokolle, die auch anständig performt haben und sowas. Aber nein, wir nehmen natürlich das, wo einfach so lange rumgebrüllt wird, bis ich das Paket durchkriege. Dann haben wir so Best Effort. Also wir haben ja eigentlich überhaupt nichts mit garantierter Übertragung. Ja, QoS ist klar. Wir haben IPv4 und das ist erstmal inhärent Best Effort. Dann haben wir da TCP draufgepackt, stateful, verbindungsorientiert, alles geil. Wir haben State, wir haben Verbindung. Dann packen wir HTTP rauf, damit wir keinen State mehr haben. Dann machen wir da drüber XML, RPC, wo wir mal gucken, ob wir irgendwo einen State brauchen und den vielleicht im Browser halten, vielleicht auch auf der REST-API oder mal gucken. Darüber machen wir dann Business-Transaktionen, sinnvollerweise. Und das Ganze brauchen wir ja mit der besprochenen Authentifizierung, also haben wir eine Session-Orientierung noch on top, damit wir wissen, wer das war. Und dann wird uns stateless der ganze Scheiß geklaut. So, und das zum Thema Firewalls. Das ist total lustig, das Bild gibt es ja schon ewig, ne? Also hier, Teletubbyland, dann denkt man, ah scheiße, irgendwie alle DSL-User werden die ganze Zeit geowned, dann bauen wir doch mal eine Firewall ins Teletubbyland. Haben wir gemacht. Was eigentlich auf diesem Bild das Spannende ist, ist nicht die Tür, die jeder sieht, sondern dass sie da ein Haus hingebaut haben. Weil diese blöde Personal Firewall in Windows XP tatsächlich wahrscheinlich eine der Highest Impact Security Maßnahmen in den letzten 5 Jahren war. Absolut erfolgreich. Es hat nämlich dazu geführt, dass alle professionellen Angreifer von einem Tag auf den anderen sich mit Client-Side-Exploits beschäftigen mussten, weil Server-Side-Exploits nicht mehr gingen, weil die blöden Opfer keine Server mehr waren. Das war ganz schön clever. Für große Netze nützt das natürlich gar nichts. Man muss sehen, Schnittstellen sind Sollbruchstellen. Das ist der Idealfall, dass es an der Schnittstelle kracht, weil das sind wir ja gewöhnt aus dem normalen Leben. 30% aller Fehler sind Schnittstellenfehler. Man kann Schnittstellen auch nicht so ohne weiteres ändern. Naja, dann ne, hat man das Problem, man macht das Problem eigentlich noch viel schlimmer. Und Schnittstellen werden einfach schwierig bleiben, das muss man akzeptieren. Man muss einfach akzeptieren, dass das kontinuierliche Arbeit ist. Für Entwickler, für Protokolldesigner, für alle Menschen und naja, ich bin für meine Sozialkompetenz auch nicht wirklich berühmt. So, aber dafür können wir ja Krypto. Krypto ist gut, ne? Damit kriegen wir alles sicher. Krypto ist tatsächlich eine der leistungsstärksten Komponenten, die wir in der Security haben. Die würden wir auch in der Real World einsetzen, wenn wir nicht so unglaublich kacke langsam im Kopf rechnen wären. Man kann allerdings Krypto auch sehr gut auf Stellen kippen, wo es überhaupt gar nichts bringt. Wo Krypto überhaupt nicht das Problem ist. Und man kann Krypto so wunderbar in den Sand setzen, wie nichts anderes in der Computer Security. Außerdem wird Krypto einfach mal nie getestet. Never ever. Wenn es wie Schrumpselbrums aussieht, dann wird es schon verschlüsselt sein. Ne? Ich habe tatsächlich mal jemanden gehabt, der mich angerufen hat und meinte, wir haben hier Reverse Engineering Auftrag, aber das ist schwierig, das Binary ist verschlüsselt. Ich meine, wieso ist denn das verschlüsselt? Na, wenn ich das im Editor aufmache, kann ich nichts lesen. Weil, naja, in der Krypto haben wir ja auch noch irgendwas zu schützen, neben dem, was wir mit der Krypto schützen wollen, nämlich dieses blöde Secret, dieses Geheimnis. Auch bei einem ne, asymmetrischer Krypto müssen wir auch den Secret Key irgendwie schützen. Brauchen wir irgendein Geheimnis. Damit wird gerne schwarzer Peter gespielt. Also, ne, um X zu schützen, wird es von Y verschlüsselt. Um Y dann zu schützen, wird es von Z verschlüsselt. Jetzt steht Z da mit dem Schlüssel und denkt, Mist. Weil das Geheimnis zu haben, schlussendlich ja auch Verantwortung bedeutet. Das heißt, der sich am Ende um dieses Geheimnis kümmern muss, hat Verantwortung. Die will keiner. Nie. Das heißt, das wird dann irgendwo geparkt, ne? Include Files, Registry, wo es einem so einfällt, LDAP Tree. Die Schlüssel sind bei dieser Krypto auch tatsächlich das große Problem. Also erstmal gehen die Leute natürlich daher und nehmen irgendwie ASCII-Wert von Passwort ist gleich Schlüssel, super Entropie, danke, 6 Sätzen. Revocation können wir mal völlig vergessen, funktioniert ja nirgendwo. Wenn wir uns das mal angucken, hier unser superschönes SSL, da, naja, wenn ich da irgendwie ein Evil-Zertifikat habe oder jemanden Secret Key geklaut habe, dann kann ich dem das sogar sagen. Der hat sowieso keine Chance, das Ding zu revoken, weil niemand die Revocation-List checkt. Verfügbarkeit der Schlüssel. Also, wann habe ich den Schlüssel am Start? Das ist ja einfach auch eine Availability-Frage. Wenn der super sicher irgendwo im Safe in der Schweizer Bank 5. Untergeschoss liegt, ist das vielleicht ganz sicher. Wenn ich aber an die Daten will, ist ein Tag weg, ehe ich da in der Schweiz bin und mir den Schlüssel geholt habe. Und naja, Schlüssel sollte man auch ab und zu mal rotieren. Das geht auch gerne mal schief. Schlussendlich werden diese Schlüssel ständig geloosed. Also was ich an neuen PGP-Keys ständig kriege, weil die Leute ihre Passphrase vergessen haben. Oder ihren Key gelöscht haben. Oder wie es einem Bekannten mal passiert ist, das verschlüsselte Backup beinhaltete dann auch den Secret Key, den man gebraucht hätte, um es wieder zu entschlüsseln. Also solche Sachen kommen halt sehr schnell vor. Ne? Und Krypto hat auch noch andere Haken. Also wenn ich ein Secret erfolgreich benutze, irgendwo Passphrase eingegeben habe, das hat funktioniert, dann habe ich natürlich auch bewiesen, dass ich irgendwie eine gewisse Rolle habe. Also, dass ich dieses Secret habe, sagt ja was über mich aus. So, typischer Fall, verschlüsselte Platte, fliege in die USA, wenn ich auf dem ganzen Flug auf dem Laptop rumhacke und noch vor Immigration so, oh, ja, noch schnell zu Ende coden, dann kann ich denen schlecht sagen, Passphrase zu der Kiste habe ich nicht, nee. Das funktioniert einfach nicht. Und auch diese Plausible Deniability, also ich würde nicht meinen Arsch drauf verwetten. Den Nachweis zu erbringen, dass man etwas nicht hat, also den Schlüssel zu irgendwie dieser Hochentropie-Sektion auf der Festplatte, ist immer ziemlich schwer zu erbringen. Tendenziell wird einem das nämlich einfach nicht geglaubt. So, Bottomline, Krypto ist extrem nützlich, ist aber eigentlich auch gar nicht das Problem. Das ist hier eine Auswertung vom NIST. Dieses winzig kleine Blau-Dings, was da so im Jahr 2000 mal so ein bisschen aufblinkt, das sind Probleme in Krypto im Vergleich zu allen anderen Security-Bugs. Das heißt, die Krypto ist nicht das Problem. Autorisierung, die brauchen wir ja auch noch. Sekunde. So. Also, to authorize, jemanden die Berechtigung geben, etwas zu tun. Hat der Mann hier ständig gemacht, blöderweise immer den Falschen. Autorisierung ist das Einzige, was wir nativ ziemlich gut können. Also die meisten Leute können mit Autorisierung intuitiv umgehen. Das hätten wir auch gerne in Real World, so in der U-Bahn. Irgendwie möchten sie mit diesen Menschen kommunizieren. Nein, abbrechen, danke, weg. gibt's leider nicht, wünsche ich mir aber manchmal. Für Autorisierung braucht man allerdings eine administrative Domain. Also man muss schon die Entscheidungsgewalt haben, um hier irgendwas autorisieren zu können. Weswegen das mit dem Bundestrojaner ja so doof ist. Schwierig wird bei Autorisierung nur, sie wieder loszuwerden. Also seid mal nett zu jemandem und versucht, den dann wieder loszuwerden. Das ist echt der schwierigere Teil dabei. Dasselbe gilt für Software. Wenn ich einmal irgendwo ein Stück Software autorisiert habe, dann ist das ein transitiver Trust, weil jetzt kann das Stück Software ja dahergehen und alle möglichen Freunde einladen. Oder Auto-Update machen. Und Auto-Update ist scheiße, auch wenn Google die ETHZ dafür bezahlt hat, was anderes zu behaupten. Auch bei Datenschutz ist das tatsächlich das Problem. Also, ich autorisiere Sie hier, mit meinen Daten umzugehen für den Geschäftsprozess und alle Ihre Partnerunternehmen, die Sie dafür brauchen. Nee, ist klar. Und zu guter Letzt haben wir ja noch die Availability. Und die haben wir ja jetzt gelöst, weil jetzt haben wir ja Clouds. Also jedes Mal, wenn ich eine Idee habe, die was mit einer großen Wolke zu tun hat, ist die am nächsten Morgen, klingt die nicht mehr so gut. Aber das mag nur bei mir so sein. Die Sache mit den Clouds ist aber gerade, was Availability im Business-Kontext angeht, wirklich schön. Weil wenn deine eigene Serverfarm oder dein HLR oder sowas abkackt, dann bist du schuld. Definitiv, steht auch so in der Presse. Wenn das Zeug irgendwo bei Amazon in der Wolke rumgeflogen ist, ist Amazon schuld. Super. Kann ich total verstehen, dass Leute das haben wollen. Und mal ganz ehrlich, irgendwie nur weil Sachen total geil skalieren, sind sie noch lange nicht sicher. Also wenn ich eine kaputte Applikation habe und die über 100.000 Virtual Machines auf der ganzen Welt ausrollen kann, ist es immer noch eine kaputte Applikation. Und das wird nicht besser, dass ich sie über 100.000 Maschinen ausgerollt habe. So, aber nehmen wir mal an, wir kriegen das alles hin. Dann gibt es immer noch einen ganzen restlichen Haufen Probleme, die wir dann noch zu bewältigen haben. Also vor allem Leute, die das einfach nicht verstehen wollen. So, das sind so ein paar Beispiele aus meinem beruflichen Leben, sagen wir mal so. Hier gab es einen Lizenzierungsservice, also so ein Server, der im Netzwerk sitzt und dann allen sagt irgendwie, du darfst mit der Software arbeiten, weil die ist bezahlt. Ist ein spezielles Protokoll, spezielle Krypto-Hardware eingebaut, richtig alles sehr schick gemacht, die Krypto nicht versaut. Funktioniert wie folgt, der Client kontaktiert den Server, sagt, hallo, ich möchte jetzt hier die Software ausführen, Server sagt, hier ist mal Challenge, Client rechnet irgendwie an der Challenge rum, macht da Krypto-Fuba drauf, Produktschlüsse rein und so weiter, schickt das an den Server und der Server sagt, okay, du bist bezahlt. Was falsch an diesem Bild? Na, diesen Server kann man durch ein sehr kurzes Perl-Skript ersetzen, was sagt, du bist bezahlt, du bist bezahlt, du bist bezahlt, du bist bezahlt. Hat wunderbar funktioniert. Riesenaufwand getrieben, voll für die Füße. Immer wieder beliebt. Also wenn wir dieses Denkmuster mal ausrotten könnten, dann wäre wahrscheinlich irgendwie die Hälfte von kaputten Web-Applikationen auf einmal sicher. Was die Leute nämlich gerne machen, Client-Server-Applikation, Web oder nicht, völlig egal. Server sendet die Daten an den Client, der User bearbeitet die Daten, der Client prüft, ob die Daten denn auch ein entsprechendes Format haben und schickt sie wieder an den Server. Der Server so, geil, ab in die Datenbank. Ja, es gibt Leute, die implementieren so Authentication. Ich habe ein Produkt mir angeguckt, das lief so, Client geht zum Server, sagt, ey, hier will sich jemand anmelden. Server sagt, hier ist die User-Database. Geh, guck mal, ob der da drin steht. Noch so eine Nummer, die irgendwie, ich habe das Gefühl, so um 2003 rum aufgekommen ist. Ein absoluter Facepalm, was die Leute gerne mit Java, also ich weiß nicht warum, unbedingt mit Java, was die Leute da immer gerne machen ist, boah, wir müssen jetzt hier irgendwie Daten übertragen, jetzt brauchen wir wieder ein Interface, kein Bock auf XML. Ah, wir nehmen ein Objekt, wir haben ja sowieso die ganzen Daten in einem coolen Objekt, was auch selber auf seinen Daten operieren kann, das serialisieren wir jetzt einfach, schieben es rüber, der andere packt es aus, letztlich sind Speicher und tritt es an. Yeah! Und jeder andere kann das auch, danke. Instant Code Execution. Und dann gibt es einfach Dinge, die kann man sich gar nicht ausdenken. Ne? Also wir waren ja auch gerade bei diesem Cloud Computing, EMC ist ja da ein großer Player. Unter anderem haben sie halt so High Availability Produkte, Autostart, klingt ein bisschen wie bei Windows, die Programmgruppe. Aber jedenfalls, ne, das ist für High Availability da, hat natürlich einen Server, TCP, Port, Binden, Lauschen, schön. Und dann gibt es ein Security Advisory und dann steht dann drin, oh, der Prozess vertraut einer D-Word Value, also einem 32-Bit-Wert, aus dem Paket, den er aufruft. As in, like, ich schicke ihm eine Adresse und er callt sie. Was soll das denn? Ja, das habe ich versehentlich gefunden und fand es dann total großartig. Habe es hier direkt aufgenommen. Es gibt auch so, also es gibt ja echt einen ganzen Haufen Schwachsinn an Security-Software. Ne? Das hier ist so eine. Also ersetzt, nein. Verbessert, nein. Also ist ein anderer Lock für eine Windows-Maschine. Ne? Also korrektes Control-Alt-Delete-Lock. Steht ja da. Bulletproof-Startup-Lock. Hm? Man achte drauf. So, und dann sind da so ein paar Support-E-Mails von denen geleakt. Das sind so Sachen, die, wenn man irgendein Produkt hat mit einem Passwort, kriegt man ständig solche E-Mails. Das ist so. Übrigens, wenn man Cracker publiziert hat, auch. Das nervt. So, also Leute sagen so, ich habe mein Passwort vergessen, meine ganze Arbeit wird flöten gehen. Also wisst ihr, wenn du so schreibst, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn deine Arbeit flöten geht. Der Hammer war aber die Antwort. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man auch, dass es sich um ein Datum handelt. Und dann kann man auch sehen, dass an dem Geburtsjahr der Typ kann das mit der Security nicht kapiert haben, der ist so alt. Ja, und dann haben wir noch richtige Security-Software. Also richtige Security-Software unterscheidet sich von Fake-Security-Software dadurch, dass Fake-Security-Software ein Shareware-Konzept verfolgt und $50 kostet und richtige Security-Software man direkt kaufen muss und 500.000 dafür bezahlt. Cisco Security Monitoring Analysis and Response System. Klingt geil, ne? Und das Adaptive Security Device Manager Dingsbums. Machen tolle Krypto mit SSL und SSH. Gucken aber blöderweise nur nach, ob der Key richtig formatiert ist. Ja, in 2007. Herzlichen Glückwunsch. Was mich so zu einer kurzen Geschichte der generellen Silberkugeln in der Security bringt. Perimeter Security. Also, ne, wir stellen überall was drumrum. Ist ja immer noch, ne, denkt man gerne, innen gut, außen böse, stellen wir Firewall dazwischen. Bloß, naja, wir surfen zu viel Porn. Wir haben zu viel Bandbreite. damit das Zeug aus dem Arsch kommt, wird's, na, wer hat's erraten, in C geschrieben. Und weil Prozess-Switching so lange dauert, packen wir es direkt in den Kernel. Dann, naja, tun wir. Klar, ganze Firewalling. Dann haben wir dynamische Protokolle. Ja, auch über HTTP, aber manchmal auch andere. Das heißt, die müssen wir deep inspecten. Wir müssen erstmal die ganzen Streams wieder zusammenbauen. Und uns das im kleinsten Detail auseinanderparsen, was schon die Server so besonders toll können, ne? Und dann haben wir ja noch VPN und außerdem brauchen wir Single Sign-On, weil die Leute können sich nicht so viele Passwörter merken. Also terminieren wir die ganze Krypto direkt an der Firewall und laden da bitte auch die Keys drauf, sonst kann sie das ja nicht entschlüsseln. Und hinten hängen wir dann direkt das Company Active Directory dran, sonst haben wir ja kein Single Sign-On. Ja, das soll jetzt ein Security-Device sein, ja? Sehr schön. Dann haben wir noch das Detection Paradigm, ne? Also wir hatten ja mal diese geile Idee, wir könnten ja mal Angriffe erkennen. Dann kam so ein Marketing-Typ vorbei und meinte, hey, wenn wir Angriffe erkennen können, dann können wir ja Intrusions erkennen. Hm? Nicht ganz dasselbe, aber gut, jetzt habt ihr das halt so genannt. Aber IDS-Logs sind wie totaler Spam. Find da mal einen relevanten Eintrag drin. Und das ist echt schwierig. Ich habe mal, großartige Nummer, in den Staaten jemanden getroffen, der so ein IDS-Log-Leseteam für die Regierung betreut. Also da sitzen tatsächlich so ein paar Jungs in grünen Anzügen und lesen halt IDS-Logs. Und das IDS meinte halt, oh, hier SSH-Server auf der und der Maschine wird angegriffen. Und der Typ wusste nicht, was er machen soll, hat seinen Chef angerufen, mit dem ich nur zufällig gerade essen war, meint der Chef so, was soll man da jetzt tun? Ich meine so, ey, warum lest ihr die Logs, wenn ihr nicht wisst, was er dann tun soll? Aber gut. Und da stand halt drin irgendwie, das ist der spezielle Angriff, war X2 OpenSSH-Exploit. Und ich meinte, na, was läuft denn da für eine SSH-Version? Und so, ja, pf, keine Ahnung. Na, sag dem Typen nochmal, der soll da auf Port 22 telnetten und sagen, was da steht. Und dann hat der uns tatsächlich auf den BlackBerry von dem Chef irgendwie die ganzen Special Characters mitgeschickt, die er da bekommen hat, als er auf diesen Port getelnetet hat. Gut, wenn man solche Leute IDS-Logs lesen lässt, dann kann man es auch einfach lassen. Außerdem haben die noch ein ganz anderes Problem. Ein Server, der ein Protokoll korrekt spricht, ohne dabei auf die Fresse zu fliegen, selbst wenn das Protokoll malformed ist, ist ein sicherer Server. Jemand sowas schon mal gesehen? Also so auf den ersten Wurf? Mm-mm. So, wenn man sich jetzt mal überlegt, so ein IDS macht genau dasselbe wie so ein Server, nur für 150 Protokolle auf Line-Speed. Line-Speed ist übrigens auch so ein Ausdruck, wo ich denke, dass da sieht man die Gewohnheiten der Leute, die sich das ausgedacht haben. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man das verkackt? Die ist gigantisch. Antivirus, brauche ich glaube ich nichts mehr zu sagen. Ist genau sowas. Aber wir haben ja neue Silberkugeln am Horizont, wird alles gut, ne? Web Application Firewalls, neues Ding, brauchen wir nichts mehr fixen, stellen wir davor, wird alles geil, haben wir auch schon mal gehört. Wir haben Self-Defending Networks, lach, die gucken, ob das Zertifikat richtig formatiert ist. Wir haben Unbreakable Datenbanken und natürlich haben wir absolut unhackbares Fallobst. Da wird niemand Malware für schreiben. Deswegen braucht man sich da auch gar nicht um die Security kümmern. Kann schön weiter drauf rumklicken. Die einzig wahre Silberkugel tatsächlich sind Leute, die sich auskennen, die keine Default-Antworten haben und die pragmatisch denken können. Die auch mal damit klarkommen, wenn mal was baden geht. Das ist in der Security so. Du baust nicht das unhackbare Ding. Du baust 5 davon hintereinander und hoffst, dass der andere nach 4 keinen Bock mehr hat. Die ersten Computer-Security-Teams sind teilweise schon vor dem Internet entstanden. Der Nutzen davon ist erst später wirklich aufgefallen, dass die das schon so lange machen. So eine Sachen wie ASLR und DEP, die tatsächlich große Unterschiede machen, einfach in der Angreifbarkeit eines Betriebssystems, sind tatsächlich von Hackern erfunden worden, die keinen Bock mehr hatten, ständig von ihren Kumpels geowned zu werden. So, als jeder und sein Hund noch die Tasche voll mit SSH-Exploits hatten, war halt so ein Pax gehärteter Körner echt die einzige Variante, einen Service anzubieten, dass ich auf meine Maschine komme und nicht ständig irgendwen anders da drauf zu haben. Format-String-Vulnerabilities sind ausgestorben, nicht etwa, weil die Entwickler gelernt haben, da vielleicht mal ein Format-String hinzuschreiben, sondern weil smarte Leute gemerkt haben, ey, das ist eine Verwundbarkeit, da können wir ein Binary nachscannen. Die können wir einfach automatisch suchen. Und die haben die einfach totgejagt. Dasselbe ist mit solchen Sachen wie Apache passiert. Wenn man lange genug drauf guckt, dann ist das irgendwann solide abgehangene Software. Dafür braucht man aber Leute, die wissen, was sie tun, wenn sie da drauf gucken. Das heißt, Security seid ihr. Und genau das, was schützenswert ist und weswegen wir Security machen, nämlich unter anderem Anonymität, das beschützt ihr, indem ihr Sachen richtig macht, statt sie zu vermeiern. Security ist eine erstklassige Ausrede, mal keinen Scheiß zu bauen und das mal nicht einfach hinzuschlampen. Das gilt im Business genauso wie im Open-Source-Bereich. Im Business ist Security ein relativ gutes Argument, an ein bisschen mehr Budget zu kommen und damit den Entwicklungsplan für irgendein Produkt oder Projekt aus einer Line-Speed-Planung in eine realistische Planung zu verwandeln. Im Open Source ist es eine relativ gute Variante, weniger talentierte Leute davon abzuhalten, an kritischen Code rumzufummeln. Tut mir leid, mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber wenn jemand dreimal irgendwo Patches submitted hat, die eine Vulnerability introducen, dann sollte der aus dem Projekt fliegen. Security von vornherein einzuplanen ist auch nicht so dämlich, weil dann hat man hinterher nicht so einen Ärger, wenn man versucht, das Security-Plugin zu bauen und das da irgendwie noch mit reinzuzimmern. So, ne, wir bauen eine tolle Web 2.0-Anwendung und dann, oh, wir müssen ja auch noch die Daten schützen. Vorher dran denken. Macht die ganze Planung einfacher. Und sich ein Security-Model machen. Was sind denn unsere Annahmen? Womit arbeiten wir denn? So sollte man auch programmieren. Okay, ich sehe ein, das macht keiner, aber für die Security könnt ihr das tun. Bitte. Baut ein Thread-Model, also mit T, ne? Nicht Threading-Model. Überlegt euch, wer könnte das Zeug angreifen? Wie viele gibt es davon? Was haben die für eine Motivation? Wie lange werden die wohl damit zubringen? Entsprechend muss man dann die Defenses bauen. Das heißt, an manchen Stellen muss man ein bisschen nachdenken, aber das lohnt sich tatsächlich, weil wir haben sinnvolle Dinge damit zu schützen, Dinge, die wir behalten wollen und nicht von anderen Leuten wegauthentifiziert haben wollen. Ja, das war's.